Gelobt und gepriesen sei unser Herr, der uns niemals allein lässt. Liebe Geschwister, lasst uns aufstehen und wir wollen die Ausgangspassage für den heutigen Text lesen. Wir werden aus dem 1. Korintherbrief das ganze Kapitel 13 lesen. Ich beginne mit Vers 1. 1. Korinther, Kapitel 13. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glaube besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich all mein Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf, aber seines Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seines Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Kindsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Bitte nimm Platz. Heute in der Früh wurde ein Lied von einem Bruder hier vorne gesungen. Und die Strophen haben circa so gesagt: Wenn ich wissen würde, dass du in dieser Nacht wiederkommst, wie würde ich meinen Wandel ändern? Wenn ich wissen würde, dass du in dieser Nacht wiederkommst, wie wäre mein Gebet, wie wäre mein Lesen aus dem Wort? Ich habe überlegt in meinem Leben und habe gesehen, dass es sehr darauf ankommt, was für eine Einstellung ich bezüglich Gott habe in einer bestimmten Hinsicht, und das ist die Liebe. In den Momenten, wo ich ihn mit meinem ganzen Herzen Gott geliebt habe, wo er mir diese Gnade gegeben hat, hatte ich Freude im Gebet, hatte ich Freude auf dem Weg mit dem Herrn, konnte ich durch die schwierigen Zeiten hindurchgehen. Aber in den Momenten, wo die Liebe vergangen ist, ist die Bitterkeit gekommen, die Undankbarkeit, das Murren, und es ist immer weiter bergab gegangen. Deswegen, meine Lieben, weil die Liebe dieses fundamentalste aller Elemente in unserem Leben auf dieser Welt ist, wollen wir uns heute Gedanken über die Liebe machen. Wir wollen uns speziell heute drei Aspekte anschauen über die Liebe. In erster Linie wollen wir uns anschauen über die Wichtigkeit der Liebe und wir wollen uns drei Passagen durchsehen, wo wir sehen werden, welchen Stellenwert die Liebe in unserem Leben haben sollte. Und genau aus dem Ausgangstext, den wir hier gelesen haben, in den ersten drei Versen, sehen wir das erste Beispiel. Ich persönlich bin zu dem Konklus gekommen, dass es hier möglicherweise drei verschiedene Stufen eines christlichen Lebens darstellen könnte. In erster Linie wird in Vers 1 gesagt, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Eine sehr komplizierte Passage und ich sage nicht, dass ich sie verstanden habe. Es könnten bestimmte Verknüpfungen sein, vielleicht zu der Taufe mit dem Heiligen Geist, wenn ich mit Sprachen rede, der Menschen und der Engel, vielleicht der Anfang des Glaubens. Aber wenn wir uns die nächsten Verse anschauen, sehen wir, dass es irgendwie immer weiter nach oben geht. Vers 2, wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich sogar Berge versetzen könnte, Dinge, die ich mir nicht vorstellen könnte in meinem Leben zu haben. Aber selbst wenn ich diese alle hätte, aber keine Liebe, so wäre es alles unnötig. Es würde nichts bringen. Und es geht noch eine Etappe höher und sagt in Vers 3, wenn ich all mein Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so wäre es alles nichts. Mit anderen Worten, wenn ich sogar bereit wäre, den Schritt ins Martyrium hineinzugehen, mein Leben für den Herrn zu geben, Aber trotzdem das ohne Liebe zu machen, es wäre komplett unnötig. Es hätte mir nichts gebracht. Eine zweite Passage, in der wir die Wichtigkeit der Liebe entdecken, ist in der Passage über die Frucht des Heiligen Geistes, in Galater 5, Vers 22. Dort wird die Frucht des Heiligen Geistes uns geschildert. Und es ist sehr interessant, dass der Apostel Paulus hier bewusst den Singular benutzt und nicht den Plural. Und wir sollten, denke ich, aufpassen, dass wir bei dem Wort des Herrn bleiben und es nicht abändern, nur weil wir es nicht verstehen. Es ist eine Frucht, die mehrere Komponenten hat. Und die erste Komponente, die Paulus hier erwähnt und von der ich zu dem Konklus gekommen bin, dass alle weiteren aus ihr hinausfließen als eine Quelle, ist die Liebe. Paulus stellt in dieser Aufzählung die Liebe ganz an den Beginn und sagt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Und dann Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und so sehen wir auch hier, dass die Liebe eine der essentiellsten, fundamentalsten Dinge ist, weil aus ihr eine Beziehung zu Gott herauswächst, wodurch wir Glauben bekommen, wodurch wir Sanftmut bekommen, wodurch die Selbstbeherrschung in unserem Leben wächst, damit wir vorangehen können. Und eine dritte große Passage, die die Bibel uns zeigt, findet sich, wo ein Schriftgelehrter in Markus 12, beginnend mit Vers 28, zu Jesus kommt und ihn fragt, Herr, was ist das erste oder das größte Gebot von allen? Und Jesus kommt hier und fasst eigentlich alle Gebote in zwei spezifische Gebote zusammen. Und in Vers 29 beginnend steht, Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dies ist kein anderes Gebot. Aber wisst ihr, meine Lieben, weil die Liebe ein so essentieller Baustein in unserem Leben ist, lässt der Herr es zu, dass die Liebe in unserem Leben oftmals erprobt wird. Und ich möchte zu dem zweiten Gedanken der Botschaft hinübergehen. In erster Linie die Wichtigkeit der Liebe. Aber ein zweiter Aspekt ist, dass die Liebe in unserem Leben oftmals erprobt wird. Die Prüfung der Liebe. Und erlaubt mir euch zu fragen an diesem heutigen Abend, was liebst du? Wonach trachtest du? Wonach sehnt sich dein Herz? Wonach dürstet dein Herz? Wonach dürstet deine Seele? Seht, was der Psalmist in Psalm 42 mit den ersten zwei Versen beginnend sagt, wonach seine Seele dürstet. Psalm 42, die ersten zwei Verse. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Kannst du gemeinsam mit dem Psalmist heute an diesem Abend sagen, Herr, meine Seele dürstet nach nichts anderem als danach, dich zu kennen. Meine Seele dürstet nach dir, dich zu sehen, wie ein Hirsch nach Wasserbächen lechzt. Oder trachtest du nach anderen Dingen in deinem Leben? Auf Deutsch Vers 9, auf Rumänisch Vers 8 schreibt in diesem Psalm, am Tag wird der Herr seine Gnade erbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens, zu dem Gott meines Lebens. Und Paulus greift sowohl diese Phrase als auch diese Thematik wieder auf in seinem Brief an die Kolosser in Kapitel 3, die ersten vier Verse, und schreibt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und Vers 4, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet doch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ist Gott dein Leben? Kannst du sagen, dass alles, was du in deinem Leben dir wünschst, es ist, dass du mit Gott bist, dass er dich so eingenommen hast, dass er dein ganzes Leben ist? In Vers 3 sagt es, denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und ich frage mich, sind wir Tote? Bist du gestorben? Bist du gestorben dir selbst? Und was bedeutet das genau? Der Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und in Vers 9 im selben Kapitel sagt er, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, worin? Dass wir ihm wohlgefallen. Wonach trachtest du in deinem Leben? Trachtest du danach, dass du dem Herrn mit deinem ganzen Herzen wohlgefällig bist? Oder hast du deine eigenen Pläne? Meine Lieben, in dem Moment, wo wir mit Christus gestorben sind, sterben wir uns selbst, sterben unsere Pläne, sterben unsere Wünsche, sterben unsere Verlangen und wir richten uns aus allein nach dem, was Christus möchte und wir richten uns nach ihm, dass wir ein Werkzeug sind in seinem Weinberg, dass wir ein Werkzeug sind in seinem Haus für diese Welt, für unsere Geschwister. Das bedeutet es, sich selbst zu verleugnen. Ich gehöre ganz ihm. Oder zumindest denken wir oftmals, dass es so ist und so sollte es auch sein. Dann jedoch kommen die Versuchungen über unser Leben und diesejenigen zeigen uns, dass es in Wahrheit anders aussieht in unserem Herzen. Aber lass uns in die Bibel schauen und sehen, dass genau das eigentlich der Grund für die Versuchungen und Proben in unserem Leben ist, dass etwas mit unserem Herzen passiert. In Deuteronomium Kapitel 8, beginnend mit Vers 2, sagt die Bibel folgendermaßen: Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr dein Gott dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste. Das Volk Israel wurde 40 Jahre lang in der Wüste geführt. Aber wofür? Um dich zu demütigen, um dich zu prüfen. Und aus welchem Grund? Warum hat der Herr das zugelassen? Damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Ob du die Gebote des Herrn halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt haben. Aus welchem Grund? Um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Mit anderen Worten, in dieser Zeit der Versuchung möchte der Herr dir zeigen, dass du abhängig von ihm bist und dass du abhängig von ihm sein sollst, wenn du es noch nicht bist. In Vers 4, deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und so möchte ich dich fragen, wem gehört dein Herz? An diesem heutigen Abend frage dich, wem gehört dein Herz? Gehört es dir selbst? Gehört es einer anderen Person? Oder gehört es dem lebendigen Gott? Der Herr möchte es haben. Dafür ist der Herr Jesus Christus am Kreuz gestorben, weil er keine Roboter wollte, die er manipulieren hätte können, dass sie ihm dienen, sondern weil er aus freien Stücken dein Herz haben wollte. Wem gehört dein Herz, lieber Bruder, liebe Schwester, an diesem heutigen Abend? Der Herr spricht uns zu, was sein Wille für uns ist, in Bezug auf unser Herz. In Sprüche 3, Vers 26 steht geschrieben, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Oftmals, wenn wir in den Versuchungen sind, liebe Geschwister, dann gefallen unseren Augen überhaupt nicht die Versuchungen, durch die wir gehen. Aber der Herr sagt an diesem heutigen Abend, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Denn der Herr weiß es besser. Der Herr weiß es besser, warum wir durch diese Zeiten hindurchgehen. Der Herr weiß ganz genau, was er tun muss in deinem Leben, was er zulassen muss, welchen Ofen er zulassen muss, damit er dich in diesen Zustand bringt, dass er benötigt, damit er dich weiterhin verwenden kann. Für die Geschwister, für die Welt, die draußen ist. Denn es ist der Wille des Herrn, sagt es in 1 Timotheus 2, Vers 4, dass er die ganze Menschheit errettet, dass jeder Mensch errettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und gelobt sei der Herr dafür. Aber oftmals ist genau das Problem, meine Lieben. Wir machen so viele Dinge für den Herrn. Wir gehen zu Gesangsproben. Wir besuchen die Gottesdienste Sonntag für Sonntag, wie Bruder Andi schon angesprochen hat. Und es ist nicht schlecht. Aber eine Sache fehlt. Das Herz ist nicht in seiner Gesamtheit Gott angehörig. Und in dieser Hinsicht ähneln wir sehr der Gemeinde aus Ephesus in dieser bekannten Passage in Offenbarung 2. Und ich möchte lesen über die Gemeinde von Ephesus, beginnend ab Vers 2 in Offenbarung 2. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Was für wunderbare Zusprüche an diese Gemeinde. Es muss eine ganz besondere Gemeinde gewesen sein. Und dann kommt der Schock in Vers 4, ein riesengroßes Aber. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust. Und diese letzte Phrase, den Leuchter von seiner Stelle stoßen, könnte uns vielleicht ein bisschen abstrakt rüberkommen, aber die Bibel selbst erklärt es in Kapitel 1, Vers 20 und sagt dort am Ende, die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Das bedeutet mit anderen Worten, meine Liebe, nichts anderes, wie wenn der Herr den Leuchter von der Gemeinde Ephesus und von unserer Gemeinde wegnimmt, dass er uns den Status als Gemeinde Gottes wegnimmt und somit auch das Recht am himmlischen Jerusalem und für immer mit dem Herrn zu sein. Das bedeutet, dass wenn unser Leuchter weggenommen wird, und das passiert, wenn wir nicht zur ersten Liebe zurückkehren. Und für diejenigen, die vielleicht das Prinzip der ersten Liebe ein bisschen komisch rüberkommt und sich nicht ganz etwas darunter vorstellen können, was das bedeuten soll, habe ich mich sehr gefreut über das Wort, was der Herr letzten Sonntag durch Bruder Slibus gelassen hat, weil es dort in Jeremia 2 wunderschön praktisch veranschaulicht, was es bedeutet, seine erste Liebe verlassen zu haben. Und dort steht in Jeremia 2 mit Vers 2, geh hin und rufe in die Ohren Jerusalems und sprich, so spricht der Herr, ich denke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit, an deine bräutliche Liebe, als du mir nachgezogen bist in der Wüste, in einem Land ohne Aussaat. Auf Rumänisch steht, Kindirai Logodita, also als du noch verlobt warst. Und diejenigen, die verlobt sind, waren oder schon verheiratet sind, und auch diejenigen, die schon mal verliebt waren, wissen ganz genau dieses Gefühl, was es ist, die andere Person im Kopf zu haben, nichts anderes dir zu wünschen, außer mit der Person Zeit zu verbringen, sie zu sehen. Man denkt über sie nach, man kriegt sie nicht mehr aus dem Kopf hinaus. Und genau diese Art und Weise der Zuneigung, der Liebe, wünscht sich der Herr von uns, dass wir sie zu ihm haben. Und genau das kritisiert er hier in Jeremia und auch in Offenbarung 2 über die Gemeinde Ephesus. Dass genau dieser Zustand der Liebe, der ersten Liebe, der hingegebenen Liebe, der Liebe zur Zeit der Verlobung, der bräutlichen Liebe, dass sie verlassen worden ist. In den Zeiten, wo wir den Herrn geliebt haben mit ganzem Herzen, war es kein Problem, durch die Versuchungen durchzugehen. Sind wir durch die Wüstenzeiten durchgegangen, als würden wir es zu einem Tal voller Tränen machen, wie es steht in Psalm 86 oder 84, ich weiß es gerade nicht genau. Aber in den Zeiten, wo wir die erste Liebe verlieren, in den Zeiten, wo wir sie verlassen, ist die Wüste das Schlimmste auf der Welt. Wir verfallen in Bitterkeit, in Undankbarkeit und wir haben keine Kraft mehr, auf dem Weg des Herrn voranzugehen. Deswegen, meine Lieben, ich schließe diesen Teil ab, der Herr möge uns die erste Liebe zurückgeben. Der Herr möge uns jeden Tag füllen mit dieser Liebe, mit der wir vorangehen können durch die schwierigen Zeiten hindurch. Und der Herr möge uns im Endeffekt oben in seinem Himmelreich ankommen lassen. Und den dritten Gedanken, den ich teilen möchte, und dann beende ich. Die Liebe hat auch gewisse Folgen. Wir haben uns die Wichtigkeit der Liebe angeschaut. Wir haben uns angeschaut die Prüfung der Liebe in unserem Leben. Und in dritter Hinsicht wollen wir uns anschauen die Folgen, die die Liebe bringt. In seiner Liebe hat der Herr uns sehr, sehr große Gnade gegeben. So große Gnade, dass wir heute, obwohl wir ein Sünder waren, errettet sein dürfen. Und gelobt und gepriesen sei der Herr dafür. Aber diese Gnade ist eine sehr interessante Sache, denn sie lehrt uns etwas. Sie ist unser Lehrer geworden, in einer bestimmten Hinsicht. Und es steht geschrieben in Titus, Kapitel 2, beginnend mit Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Und auf Rumänisch steht es sehr einprägsam in Vers 12, Schine in Vatsa so rupem kupagenatatia shikupoftele lumescht. Die Gnade Gottes, die so wunderbar ist, hat uns die Möglichkeit gegeben und lehrt uns, dass wir mit der Sünde abreißen, dass wir einen Schnitt machen, dass wir abbrechen mit der Sünde und nichts mehr mit ihr zu tun haben und mit den weltlichen Begierden. Und in zweiter Linie steht es, sie lehrt uns, gottesfürchtig zu leben in dieser jetzigen Weltzeit. Und das mit der Gottesfurcht ist eine sehr interessante Sache, denn es steht geschrieben über die Gottesfurcht in Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn ist, das Böse zu hassen. Und das steht nicht in irgendeinem Kapitel, das steht in Sprüche 8, in dem Kapitel, wo die Weisheit selbst spricht zu uns. Und oftmals wird die Weisheit in diesem Kapitel mit Jesus Christus selbst identifiziert und ich denke nicht, dass es falsch ist. Und genauso steht über die Furcht des Herrn im Propheten Jesaja in Kapitel 11 über den Messias und über die Geister, über die sieben Geister, die auf dem Messias walten, eine sehr interessante Passage. Und es sagt in Jesaja 11, Vers 2 über den Messias, unseren Herrn Jesus Christus, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Vers 3 sagt, und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augensehen richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Sehr interessant, was der Herr für eine große Liebe und was der Herr für eine große Zuneigung und sein Wohlgefallen hat an der Furcht des Herrn, die uns lehrt, das Böse zu hassen. Und wir fragen uns vielleicht, aber was hat das mit der Liebe zu tun? Meine Lieben, in unserer heutigen Gesellschaft ist das Wort Liebe sehr pervertiert worden. In unserer heutigen Gesellschaft bedeutet Liebe nichts anderes als Toleranz. Der Gedanke der Postmoderne ist, ich mache meinen Weg, du gehst deinen Weg, lass mich mit meinen Gedanken in Ruhe und ich lasse dich mit deinen Gedanken in Ruhe. Und die Welt denkt heutzutage, dass das Liebe ist, dass das Respekt ist, die anderen Menschen auf diese Weise zu respektieren. Aber ich sage euch heute, das ist ein Schein der Liebe und nichts anderes als das. Denn die wahre Liebe kämpft. Die wahre Liebe kämpft um die Wahrheit. Im 1. Korintherbrief Kapitel 13, im Hohelied der Liebe, haben wir gelesen, die Liebe erfreut sich an der Wahrheit und nicht an der Ungerechtigkeit. In Sprüche 27, in den Versen 5 bis 6, spricht die Bibel folgendermaßen: Besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Meine Lieben, ich habe noch einen Gedanken und mit dem möchte ich beenden. Es ist sehr schön, dass wir in der Gemeinde um Einheit streben. Und ich bin dafür und der Herr möge uns Einheit schenken. Aber ich habe mich oft gefragt in letzter Zeit, ist Einheit wirklich das, wonach wir als oberstes Ziel streben sollten? Oder ist es nicht lieber die Wahrheit? Ich habe mir nämlich gedacht, dass es drei Wege gibt in Bezug auf die Einheit, die wir einschlagen können. Und sie haben sehr, sehr unterschiedliche Ausgänge. Der erste Weg ist ein ausgeglichener Weg in der Gemeinde. Derjenige hat seine Vorstellungen, wie es in der Gemeinde zu laufen hat und was die Bibel sagt. Der andere hat andere Vorstellungen. Wir sollen einander respektieren und den anderen so respektieren, wie er ist, wie er denkt. Und wir versuchen, mit den Streitigkeiten auszukommen. Es ist ein mittlerer Weg. Wir haben gewisse Streitigkeiten, aber wir respektieren einander sozusagen. Ein mittlerer Weg, vielleicht nicht der beste, ein ausgewogener Weg. Der gefährlichste Weg hingegen ist derjenige, dass wir uns vereinen ohne die Wahrheit. Denn wenn wir uns vereinen in der Sünde, dann machen wir genau das, dass wir zwar als Gemeinde vereint sind, aber wir gehen alle mit einem Führer, der uns nicht die Wahrheit lehrt, gemeinsam direkt Richtung Hölle. Und wir haben nicht das Wort Gottes erfüllt und leben nicht in der Wahrheit. Das ist der zweite Weg und der gefährlichste Weg. Und der beste Weg ist derjenige, dass wir alle persönlich in unserem Gebet, in unserem Leben mit Gott nach der Wahrheit streben. Gott, offenbare mir durch dein Wort, was die Wahrheit ist. Und aus dieser Suche nach der Wahrheit vereinen wir uns zusammen. vereinen wir uns in der Wahrheit und gehen gemeinsam den Weg zum Himmel in der Wahrheit. Es sind diese drei Wege und wir können uns aussuchen, welchen wir einschlagen. Auf dem ersten befinden wir uns vielleicht gerade und oftmals haben wir deswegen leider sehr viel Streitigkeiten in der Gemeinde, weil wir viele Dinge anders verstehen, was auch normal ist. Der zweite Weg ist der gefährlichste und der dritte wäre der beste und der anstrebenswerteste. Und so möge der Herr uns helfen, liebe Geschwister, dass wir alle Zeit nach der Wahrheit trachten, dass der Herr uns hilft, denn der Herr hat gesagt, die Wahrheit wird uns frei machen und die Wahrheit wird uns den Weg zeigen, wie wir bis in den Himmel gehen sollen, wie wir nicht von dem Weg Gottes abweichen werden, weil wir uns Dingen widmen, die nicht vom Herrn sind. Und so möge der Herr uns Einheit schenken. Der Herr schenke uns diese Einheit, für die wir beten, für die wir fasten, für die wir aufrufen zum Fasten mittwochs und freitags. Aber mehr noch, der Herr möge uns die Wahrheit offenbaren. Denn in der Wahrheit, wenn wir uns in der Wahrheit vereinen, können wir in Liebe vorangehen. Wir werden gemeinsam im Himmelreich ankommen und gelobt und gepriesen sei der Herr dafür. So möchte ich nochmal die drei Punkte zusammenfassen und beenden. Meine Lieben, wir haben sehr, sehr großes Bedürfnis an Liebe. Mit der Liebe steht und mit der Liebe fällt unser ganzes Glaubensleben. Wenn du keine Liebe in deinem Leben hast, dann wird es nicht lange dauern und du wirst vom Weg des Herrn abfallen. Deswegen möge uns der Herr helfen, dass wir in erster Linie die Wichtigkeit der Liebe verstehen in unserem Leben. Diese zentrale Bedeutung, das Fundament der Liebe, die es in unserem Leben haben sollte. In zweiter Hinsicht lasst uns verstehen, dass weil die Liebe so etwas Wichtiges ist in unserem Leben, dass sie oftmals erprobt wird. Dass wir durch viele Prüfungen gehen, die uns zeigen, wie sehr wir den Herrn wirklich lieben und ob wir ihn lieben. Und in dritter Hinsicht, meine Lieben, lasst uns verstehen, dass die Liebe nicht das ist, was die Gesellschaft heute uns sagt, was sie ist, sondern die Liebe ist eine Kraft, die um die Wahrheit betet. Die Liebe ist eine Einstellung, eine Charaktereigenschaft, die sich wünscht, die Wahrheit herauszufinden und die bereit ist, sogar anderen Leuten zu widersprechen in Liebe und in Demut, wenn es darum geht, die Wahrheit herauszufinden und dass wir uns abwenden von dem Bösen. So möge der Herr unsere Liebe wachsen lassen und aus dieser Liebe heraus, dass wir uns freuen, eines Tages mit dem Herrn im Himmel anzukommen, dass wir als vereinte Gemeinde vorangehen und dass wir uns freuen, mit dem Herrn im Himmel zu sein, eines Tages. Gelobt und gepriesen sei der Herr dafür.